Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mein Name ist Fanny Buschert. Schönen guten Abend. In Brüssel ist heute ein zweitägiger EU-Sondergipfel zu Ende gegangen. Und nachdem es gestern vor allem um den Krieg gegen die Ukraine und die Situation im Nahen Osten ging, stand heute die Wettbewerbsfähigkeit der EU im Vordergrund. Gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir nach Halle. Dort muss sich der AfD-Politiker Björn Höcke seit heute vor Gericht verantworten. Der Vorwurf, Höcke soll sich verfassungswidrig geäußert haben. Und um 18:40 Uhr folgt dann der Hintergrund. Hier geht es heute um die Migrationspolitik der australischen Regierung. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr und wir beginnen die Sendung in Brüssel. Anfang Juni wird in der Europäischen Union ein neues Parlament gewählt und das bedeutet, die Uhr tickt bis zur nächsten Legislaturperiode. Und die Vorbereitungen auf diese kommende Periode, die laufen auch jetzt schon auf Hochtouren, unter anderem beim aktuellen EU-Sondergipfel in Brüssel. Am zweiten und letzten Tag standen heute besonders Beratungen rund um die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf der Tagesordnung, denn die EU will sich hier eine weitreichende strategische Agenda geben. Vor einer guten Stunde ging der Gipfel dann zu Ende. Klaus Remme in Brüssel, Bundeskanzler Scholz hat sich schon zum Abschluss des Gipfels geäußert. Welche Schwerpunkte hat er gesetzt?
Ja, in der Tat, Frau Buschert, die Pressekonferenz des Bundeskanzlers begann gegen 17:45 Uhr. Ich sehe am Bildschirm, der Bundeskanzler spricht noch. Er begann die Bilanz dieses Sondergipfels mit dem Thema Ukraine. Man merkte, das liegt ihm am Herzen und er betonte noch einmal die Leistung Deutschlands, die Lieferung auch eines zusätzlichen Systems von Patriot-Flugabwehrsystemen. Das ist das System, was die Ukraine jetzt am dringendsten braucht nach dem gezielten Beschuss Russlands auf die ukrainische Infrastruktur. Doch das eine zusätzliche System Deutschlands, das wird nicht reichen, so viel Olaf Scholz.
Wir haben gehört, es sollten jetzt noch mal 7 sein. Eins davon ist das unsere und da hoffen wir, dass noch 6 weitere gefunden werden in dem NATO-Kontext. Und ich habe die Gelegenheit hier auch genutzt, in vielen Gesprächen dafür zu werben.
Und der Bundeskanzler strich heraus, dass es auch von Seiten der NATO in der Hinsicht keine Einwände gibt, dass diese Systeme für die Ukraine Priorität genießen sollen. Das Thema Nahost schloss sich an. Wieder einmal betonte er, der Angriff der Iraner sei präzedenzlos gewesen. Und es folgte das bekannte Plädoyer, einen Flächenbrand zu vermeiden, die Geiseln zu befreien, freizulassen und die humanitäre Hilfe in Gaza zu verstärken. Dann glaube ich, verwandt er den größten Teil der Pressekonferenz, die ja noch läuft, auf das Thema Wettbewerb. Wie Sie sagen, heute sollte Raum sein für die Wirtschaftspolitik. Im Mittelpunkt stand der Bericht des ehemaligen italienischen Premiers Enrico Letta, der sich dem Binnenmarkt gewidmet hat.
Wir brauchen Verbesserungen für unseren Binnenmarkt. Das ist der größte Binnenmarkt der Welt, aber er hat seine Potenziale und Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft.
Und in diesem Bericht findet man viele Hinweise auf weniger Fragmentierung, weniger Bürokratie. Das ist die Stoßrichtung. Heute wurde insbesondere viel Zeit über die sogenannte Kapitalmarktunion gesprochen.
Wahrscheinlich ist der nicht ausreichend entwickelte Kapitalmarkt in Europa die wesentlichste Ursache, warum die Wachstumsdynamik in Europa nicht so groß ist, wie sie in manchen anderen Plätzen der Welt ist, zum Beispiel in den USA.
Diese Kapitalmarktunion, Frau Buschert, ein Thema, das insbesondere Paris und Berlin sehr, sehr wichtig ist.
Zu den Vorschlägen für die EU-Wirtschaft haben sich aber einige kleinere Mitgliedstaaten skeptisch gezeigt. Warum?
In der Tat, weil es um Kompetenzabgabe geht. Das zeigt zum Beispiel der Punkt Zentralisierung der Aufsicht über den Kapitalmarkt. Und kleine Länder mit attraktiven Finanzplätzen, wie zum Beispiel Irland, haben kein Interesse, hier Kompetenzen abzugeben. Hören wir den neuen Taoiseach, den irischen Premier Simon Harris.
Well, I think this idea of decentralization is not in the best interests of all member states and certainly not in the best interests of some smaller member states.
Also das liegt nicht im Interesse der kleinen Staaten, so der irische Premier. Und man kann es genauso gut illustrieren am Thema Steuerharmonisierung. Auch da ein Wettbewerbsnachteil aus Sicht der kleinen Länder. Hier die estnische Premierministerin Kaja Kallas.
We are against that. We, as a small country, of course, you don't have many competitive advantages, and having a very competitive tax system is what we have. So please don't take it.
Also, nehmen Sie uns nicht diesen Vorteil, sagte sie. Wir haben sowieso keine großen Vorteile im Vergleich zu den großen Ländern. Wir haben ein attraktives Steuersystem. Das wollen wir behalten. Das zeigt die Fronten in diesem Streit sehr gut. Dieser Streit wird noch sich lange hinziehen, glaube ich, diese Kapitalmarktunion. Das ist ein dickes Brett, das innerhalb der EU gebohrt wird. Aber es ist notwendig, so Olaf Scholz, denn anders wird privates Kapital für die Transformation der nächsten Jahre nicht zu mobilisieren sein. Und wir sprechen hier über Hunderte von Milliarden Euro.
Informationen zum Ende des EU-Gipfels in Brüssel waren das von Klaus Remme. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert seit Tagen verstärkt mehr Hilfen von seinen westlichen Partnern, so auch gestern am ersten Tag des EU-Gipfels per Videoschalte. Dann gestern Abend eine überraschende Meldung aus den USA. Nach monatelanger Blockade haben die Republikaner einen Gesetzentwurf vorgelegt, der milliardenschwere Hilfszahlungen vorsieht, auch für die Ukraine. Und auch Deutschland will mehr helfen, nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist hierfür in die Ukraine gereist und Jörg Münchenberg begleitet den Minister.
Einen Tag hat sich Wirtschaftsminister Robert Habeck für seine politischen Gespräche in Kiew Zeit genommen. Am Nachmittag steht dann auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj auf dem Programm. Anschließend ist aus Regierungskreisen von vertrauensvollen und zugewandten Gesprächen die Rede. Die Themenpalette dabei kaum überraschend. Wie kann die bestehende Hilfe in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung und Energieversorgung weiter ausgebaut werden? Gleich bei seiner Ankunft in Kiew am frühen Morgen hatte Habeck zudem versucht, ein deutliches Zeichen zu setzen.
Die Ukraine kämpft für ihre eigene Selbstbestimmung, für ihre territoriale Integrität gegen Putins Aggression. Aber sie kämpft eben auch für die Werte, die Europa eint und ausmacht. Und deswegen ist der erfolgreiche Kampf der Ukraine auch im höchsten eigenen Interesse von Deutschland.
Doch natürlich geht es auch um konkrete Hilfen, gerade nach den massiven russischen Angriffen in den letzten Tagen und Wochen auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Gleich zwei große Wärmekraftwerke sind zerstört worden. Bis zum Sommer soll nun eine Reserveinfrastruktur aufgebaut werden, heißt es bei einem Treffen mit der ersten Vizepremierministerin Julia Sviridenko. Dabei, so der deutsche Vizekanzler, hätten die begleitenden Vertreter der deutschen Energieunternehmen spontan ihrer Unterstützung zugesagt.
Wir versuchen jetzt schnell Dinge ins Werk zu setzen und alle Regeln müssen dieser Logik folgen. Es muss jetzt hier die Energieinfrastruktur schnell repariert werden und alles, was dazu hilft, das werden wir tun.
Für diesen pragmatischen Ansatz steht auch die Zusage der Bundesregierung über die Lieferung eines weiteren Patriot-Flugabwehrsystems aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine, die militärisch derzeit enorm unter Druck steht. Es fehlt an Waffen und Munition. Noch aber ist unklar, ob das US-Repräsentantenhaus ein milliardenschweres Hilfspaket freigeben wird oder nicht. Ende der Woche soll angeblich darüber entschieden werden. Für die Ukraine überlebenswichtig, betont Sviridenko. Das Budgetdefizit für dieses Jahr beläuft sich auf 37 Milliarden Euro. Das ist aber durch die europäischen Hilfszusagen weitgehend abgedeckt. Aber wir sind auf diese US-Hilfe vor allem aus militärischen Gründen dringend angewiesen. Die angespannte Lage an der Front und die verzweifelten ukrainischen Bitten um weitere Waffenlieferungen auch an die europäischen Partner spiegelt sich letztlich auch in der Wirtschaftsdelegation wider, die Habeck begleitet. Gleich drei Vertreter aus dem Rüstungsbereich sind mit dabei, unter anderem auch Helmut Rauch, Chef der Unternehmenssparte Diehl Defence.
Luftverteidigung, können wir dort mit Firmen kooperieren, können wir unsere Beziehungen dort ausbauen. Also wir gehen davon aus, aufgrund der Erfahrung mit IRIS-T SLM, aufgrund der guten Performance, dass wir natürlich die Verbindungen zur Ukraine weiter ausbauen können und auch entsprechende Kooperationen realisieren können.
Noch aber ist die Realität eine andere. Gestern Morgen hatte Russland die nordukrainische Großstadt Tschernihiw mit drei Raketen angegriffen. Die Bilanz 17 Tote und 60 Verletzte. Erneut hatte die ukrainische Flugabwehr den Raketenangriff nicht abwehren können.
Informationen von Jörg Münchenberg zum Ukraine-Besuch von Robert Habeck. Und wir bleiben thematisch bei der Situation der Ukraine, denn die steht auch bei den aktuellen Beratungen der G7-Außenminister und Ministerinnen im Fokus, die sich noch bis morgen auf der italienischen Insel Capri treffen. Aber auch die Situation im Nahen Osten steht auf der Tagesordnung, besonders mit Blick auf einen möglichen israelischen Gegenangriff nach dem iranischen Angriff vom Wochenende. Von Capri berichtet Frank Capellan und beginnt mit einer Aussage des italienischen Außenministers.
Antonio Tajani skizziert die Agenda. Die Themen liegen auf der Hand. Der italienische Außenminister eröffnet die Runde der G7-Minister. Wie eine Eskalation, wie ein Krieg zwischen Israel und dem Iran abgewendet werden kann und wie die Ukraine weiter unterstützt werden kann, darum geht es auf der Insel im Golf von Neapel. Freiheit, Demokratie und die Achtung internationalen Rechtes müssen wieder Gewicht bekommen, erklärt Tajani.
Libertà, Demokratie e rispetto del diritto internazionale.
Kurz zuvor ist Anthony Blinken mit großem Gefolge ins Tagungshotel gekommen. Die Carabinieri drängen neugierige Touristen zurück. Kameraleute werden auf ihre Plätze verwiesen. Große Erwartungen ruhen auf dem US-Außenminister. Die Anzeichen verdichten sich, dass die USA nun doch endlich grünes Licht für eine weitere Unterstützung der Ukraine geben könnten. Und was Israel hat, fehlt der Ukraine: eine effektive Luftabwehr. Außenministerin Annalena Baerbock.
Wir brauchen die Luftverteidigung jetzt. Daher ist es gut und wichtig, dass der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, den NATO-Ukraine-Rat noch mal eingerufen hat, damit wir diesen Schutz gemeinsam als Europäer verstärken können.
Enttäuschung hatte sich breit gemacht über mangelnde Unterstützung der NATO. Der ukrainische Außenminister Kuleba, als Gast der G7-Runde ebenfalls auf Capri, hatte geradezu um weitere Luftabwehrsysteme gefleht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg setzt nun auf Bewegung bei den Bündnispartnern. 25 Patriot-Systeme seien notwendig, um den ukrainischen Luftraum effektiv zu schützen, hatte Präsident Zelensky erklärt. So viele dürfte die NATO nicht aufbringen, doch einige könnten doch übergeben werden, meint Josep Borrell. Wir dürfen uns da nicht nur auf die Amerikaner verlassen, unterstreicht der EU-Außenbeauftragte. Wir müssen als Europäer unserer Verantwortung gerecht werden.
We cannot only rely on the US. We have to take our responsibility.
Wir haben doch noch Patriot-Systeme, so der hörbar ungehaltene Borrell. Deutschland hat gerade angekündigt, ein weiteres System zur Verfügung zu stellen. Wir müssen sie doch nur aus den Kasernen holen, wo sie rumstehen.
We have Patriots. We have to take them from our barracks, where they are.
Insbesondere die europäischen Bündnispartner sollen nun prüfen, ob nicht weitere Patriots an die Ukraine übergeben werden können. Und dennoch, dass die Republikaner nun bereit sind, Geld für Kiew freizugeben, wird auf Capri mit großer Erleichterung aufgenommen. Wir brauchen die USA, betont die deutsche Außenministerin von den Grünen.
Deswegen haben wir so stark dafür geworben, dass es weiterhin die so wichtige und intensive Unterstützung der Amerikaner gibt. Mit Systemen und genau ebenso auch mit finanziellen Mitteln.
Mit Blick auf Israel geht es vor allem um Einfluss. Den G7 dürfte klar sein, dass Israel kaum auf einen Gegenschlag auf den Iran verzichten wird. Es scheint allein darum zu gehen, das Ausmaß zu begrenzen. Dass auch arabische Staaten halfen, den massiven iranischen Drohnenangriff abzuwehren, diese unerwartete Solidarität darf Netanyahu nicht aufs Spiel setzen, so die Mahnung.
Frank Capellan zum G7-Treffen, bei dem auch über die Situation in Nahost beraten wird. Und wir bleiben thematisch noch weiter im Nahen Osten, denn im Gazastreifen halten die Kämpfe zwischen der Terrororganisation Hamas und dem israelischen Militär weiter an. Dazwischen finden die Menschen in dem Küstenstreifen auch seltene Momente, die in der Kriegssituation wohl vorsichtig als Auszeit bezeichnet werden könnten und in Israel stellenweise für Unmut sorgen. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
Kinder spielen Ball, planschen im Meer, bunte Schirme sorgen für Schatten. Was nach Urlaub klingt, ist für viele Menschen in Gaza nur eine kurze Auszeit vom Krieg. Die Bilder, die am Strand in der Nähe des Flüchtlingscamps Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen aufgenommen wurden, sorgen in Israel für Aufregung. Gerade droht eine Eskalation mit dem Iran. Gaza sei aus dem Fokus geraten, sagt die israelische Fernsehjournalistin Nurit Yohanan. Sie fragt, ob die Tatsache, dass Menschen in Gaza an einem heißen Tag zum Strand gehen, bedeute, dass der Krieg zu Ende geht. Auch ein Angehöriger einer Geisel äußert seinen Unmut im Radio. Sharon, Sharabis Bruder, wurde von der Hamas ermordet. Ein weiterer Bruder ist noch eine Geisel. Er fragt, wie es sein könne, dass noch 133 Geiseln in Gaza festgehalten werden, während gleichzeitig der Alltag in Gaza zurückkehre. Doch von Alltag ist im Küstenstreifen kaum etwas zu spüren. Mehr als 40 Luftangriffe meldet die israelische Armee innerhalb von 24 Stunden. Auch in der Stadt Rafah im Süden Gazas hat es in der Nacht wieder einen solchen Angriff gegeben. Laut der UN halten sich mehr als 1 Million Menschen in Rafah auf. Noch immer ist hier die von Israel geplante Bodenoffensive nicht vom Tisch. Erst am Wochenende hatte Israels Verteidigungsminister Gallant die Order gegeben, die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der Stadt vorzubereiten.
Aus Tel Aviv, Bettina Meyer. Und wir blicken jetzt ins Inland. In Bayern wurden heute 2 Personen festgenommen, denen Spionage für Russland vorgeworfen wird. Die Verdächtigen sollen geplant haben, militärische Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine zu sabotieren. Und auch einen Anschlag sollen sie angeplant haben. Was über die Verhaftungen bekannt ist, fasst Markus Pindor zusammen.
Es sind 2 Deutschrussen, die in Bayern wegen des Verdachts der Spionage im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine festgenommen wurden. Die beiden Männer seien dringend verdächtig, für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben, so Bundesinnenministerin Faeser.
Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen. Unsere Sicherheitsbehörden haben sich seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle Schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime hochgefahren. Wir werden die Ukraine weiterhin massiv unterstützen und uns nicht einschüchtern lassen.
Dem Hauptbeschuldigten werden vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe zudem Planungen einer Sprengstoffexplosion sowie Brandstiftung, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und Ausspähen militärischer Anlagen vorgeworfen. Einer der Beschuldigten hatte offenbar über einen Mittelsmann Kontakte zu einem russischen Geheimdienst. Beide hätten diese Sabotageakte geplant, um die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren. Ausgespäht worden seien auch Einrichtungen der US-Streitkräfte. Die Bundesregierung geht offenbar davon aus, dass es noch weitere ähnliche Gefährder in Deutschland geben könnte.
Wir haben seit dem furchtbaren Angriffskrieg Putins vor 2 Jahren die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren und haben die ganze Zeit auch vor solchen Fällen gewarnt. Insofern sind wir mit dem Hochfahren der Sicherheitsmaßnahmen weiterhin unterwegs und werden das permanent beobachten.
Der grüne Abgeordnete von Notz, der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das für die deutschen Geheimdienste zuständig ist, zeigte sich alarmiert.
Also sicherlich ist die Festnahme ein Erfolg, aber wir müssen jetzt schauen, ob sich diese Verdachtsmomente bestätigen. Wenn sie sich bestätigen, dann handelt es sich um einen maximal gravierenden und hochproblematischen Fall. Ich meine, wir reden darüber, dass Russland hier in Deutschland Sabotageaktionen auszuführen sucht. Und das ist für die Sicherheitslage in Deutschland eine ganz gravierende Entwicklung.
Wegen der Spionageermittlungen hat Bundesaußenministerin Baerbock den russischen Botschafter in Berlin einbestellt. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Der Sprecher des russischen Präsidialamts in Moskau, Peskow, erklärte, ihm lägen über den Fall keine Informationen vor. Der Hauptbeschuldigte soll den Angaben des Generalbundesanwaltes zufolge von Dezember 2014 bis September 2016 in der Ostukraine als Kämpfer einer bewaffneten Einheit der sogenannten Volksrepublik Donetsk tätig gewesen sein, die mittlerweile von Russland völkerrechtswidrig annektiert worden ist.
In Bayern wurden heute 2 mutmaßliche Russland-Spione festgenommen, dazu der Bericht von Markus Pindor. Schon länger wurde darüber spekuliert und jetzt ist es offiziell. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor knapp 3 Jahren mit 135 Toten stellt die Staatsanwaltschaft in Koblenz die Ermittlungen ein. Und das ohne Anklage gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler-Pföhler und den damaligen Leiter der Einsatzzentrale. Die Entscheidung führt jetzt zur Bestürzung bei Opfern und Angehörigen. Christian Giese-Kessler mit den Einzelheiten.
Über 1,5 Stunden lang erklärt Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler die Einstellung des Verfahrens. Direkt zu Beginn stellt er klar.
Uns ist bewusst, dass die Ahrflut unsägliches Leid über die Menschen im Ahrtal gebracht hat. Wir wissen, wie viel Trauer und Erschütterung die Katastrophe ausgelöst hat. Menschliche Schicksale und Verluste, die uns alle die wir hier vorne sitzen, sehr, sehr betroffen machen.
Die große Herausforderung der Ermittlerinnen und Ermittler sei gewesen, sich von diesen Emotionen frei zu machen und rein objektiv und sachlich zu entscheiden. Ermittelt wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt und wegen fahrlässiger Tötung, beides durch Unterlassen, also gerade nicht durch ein aktives Tun, sondern weil eben nicht gehandelt wurde.
Und da stoßen wir an Grenzen, und zwar deshalb, weil die Naturkatastrophe so dermaßen extrem außergewöhnlich, extrem in ihrem Verlauf und dynamisch war in ihrer Entwicklung.
Der Hauptvorwurf dreht sich um die Frage, haben der ehemalige Landrat und der damalige Leiter der Einsatzzentrale zu spät auf die Flut reagiert? Also wurde zu spät Katastrophenalarm gegeben. Immerhin gab es erste Warnungen schon am Nachmittag, der Katastrophenalarm kam aber erst am späten Abend. Die Antwort der Staatsanwaltschaft, ja, man hätte früher warnen können und müssen, aber für ein Strafverfahren sei es entscheidend, dass genau dadurch weniger Menschen gestorben wären.
Viele wären vermutlich auch durch deutlichere oder andere Warnungen nicht erreicht worden. Viele wurden im Schlaf von der Flut überrascht. Andere verfügten über die Warn-Apps nicht, schauten kein Fernsehen, hörten kein Radio. Und letzten Endes ist es immer ein Stück weit spekulativ, wer wie auf eine bestimmte Warnung, wann auf eine bestimmte Art reagiert hätte.
Und Spekulationen reichten für eine Anklage nicht aus, so Oberstaatsanwalt Mannweiler weiter. Man müsse beweisen, dass ein ganz bestimmter Mensch überlebt hätte, wenn die Warnungen früher gekommen wären. Und genau das sei nicht gelungen. Der Verteidiger von Landrat Föhler, Olaf Langhanki, zeigte sich in einer ersten Reaktion, wie erwartet, zufrieden.
Wir haben damit begonnen, bereits im Jahr 2021, haben auf die neuralgischen Punkte des Verfahrens frühzeitig hingewiesen. Es hat in der Tat lange gedauert, bis das bei der Staatsanwaltschaft entsprechende Wirkungen gezeigt hat. Aber diese Wirkungen sind eingetreten.
Anders sehen das einige Anwälte von Opfern und deren Angehörigen, zum Beispiel Christian Hecken, der bereits Beschwerde eingelegt hat und einen Austausch der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fordert.
Wenn wir entsprechend beweisen können, dass die einsatzbereite Feuerwehr Stunden vor der Katastrophe einsatzbereit vor Ort war, dann brauchen wir nicht viel diskutieren über Gutachten etc., sondern es ist natürlich eine reine Wertungsfrage. Da brauchen wir gar nicht drüber spekulieren. Es ist, glaube ich, sowas von offensichtlich. Es liegt auf der Hand.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat selbst darauf hingewiesen, dass es verschiedene Beschwerdemöglichkeiten gibt und dass es deswegen nicht ausgeschlossen ist, dass der Fall vielleicht doch noch vor einem Gericht landet.
Informationen von Christian Giese-Kessler. Was haben Donald Trump, König Ludwig II. Von Bayern und Franz Beckenbauer gemeinsam? Laut dem Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke wären das Formulierungen, die einfach nur das eigene Land in den Vordergrund stellen wollen. Doch die Aussage America first, also Amerika zuerst oder freier übersetzt, alles für Amerika, ist in Deutschland legal. Doch ersetzt man Amerika mit Deutschland, dann landet man bei einer strafbaren Parole der SA, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Björn Höcke soll diese Formulierung in öffentlichen Reden verwendet haben und muss sich jetzt in Halle vor Gericht verantworten. Niklas Ottersbach berichtet.
Es war ein weitgehend wortloser Auftritt von Björn Höcke vor Gericht. Der Thüringer AfD-Chef nennt im Hochsicherheitstrakt des Justizzentrums Halle nur sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort in Nordrhein-Westfalen. Ansonsten bleibt er stumm. Dafür reden Höckes Anwälte, die zum Teil erst kurzfristig zum Prozess erschienen sind. Mit ihren Anträgen beschäftigen die Strafverteidiger des Gerichts mehr als 3 Stunden, bis überhaupt die Anklageschrift verlesen werden kann. Höckes dreiköpfiges Anwaltsteam fordert zunächst eine Audiodokumentation und Wort-für-Wort-Transkripte, um dem Vorwurf entgegenzutreten, dass es sich bei dem Prozess um eine, Zitat, politische Geheimjustiz handele. Außerdem sehen sie in der Tatsache, dass der Prozess vor einem Landgericht und nicht wie sonst üblich bei solchen Verfahren vor einem Amtsgericht verhandelt wird, eine verfassungswidrige Verkürzung der juristischen Instanzen. Und dann führt Höckes Anwalt und Teilnehmer am Potsdamer rechtsextremen Treffen Ulrich Vosgerau schließlich noch Terminprobleme an, weshalb die Verhandlung vertagt werden müsse. All das führt zwar nicht zum Erfolg, verzögert aber den Prozess. Was der Verteidigung allerdings vorerst gelungen ist, nicht alle Tatvorwürfe gegen Björn Höcke werden in Halle verhandelt. Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch.
Die kurzfristigen Wechsel der Verteidiger des Angeklagten haben letztendlich dazu geführt, dass der zweite Verfahrensteil, der den Tatvorwurf in Gera betraf, abgetrennt wurde mit der Begründung, dass die neuen Verteidiger des Angeklagten nicht ausreichend Zeit hatten, sich auf den heutigen Hauptverhandlungstermin vorzubereiten.
Warum sich Höckes neuer Rechtsanwalt aus München, Philipp Müller, in die Anklage wegen der Alles-für-Deutschland-Aussage aus Merseburg einlesen konnte, nicht aber wegen der Wiederholung in Gera, bleibt unklar. Fragen zu seiner Strategie weicht Höckes neuer Anwalt aus.
Ganz kurz ein Statement zum Prozess, Herr Müller.
Heute nicht, danke.
Der Thüringer AfD-Chef hatte zuletzt im Fernsehduell bei Welt TV gesagt, dass er die SA-Losung Alles für Deutschland, die zu NS-Zeiten tausendfach auf sogenannten Ehrendolchen eingraviert war, für eine Allerweltsformel hält. 2021 soll er sie im Landtagswahlkampf in Merseburg verwendet haben und dann noch einmal in Gera Dezember 2023, und zwar im Kanon mit dem Publikum.
Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für...
Diese zweite Verwendung der SA-Parole wird nun in Halle voraussichtlich nicht mitverhandelt werden. Der Strafrahmen sieht bei dem Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen oder Sprüchen Geldstrafen bis hin zu 3 Jahren Gefängnis vor. Im schlimmsten Fall droht Thüringens AfD-Chef Björn Höcke eine Haftstrafe, sagt Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jentsch.
Für den Fall, dass der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten verurteilt werden würde, könnte das Gericht ihm die Amtsfähigkeit und das aktive und passive Wahlrecht absprechen.
Allerdings ist Björn Höcke nicht vorbestraft. Eine Haftstrafe gilt als unwahrscheinlich. Insgesamt sind in Halle 4 Prozesstage angesetzt. Nach der Antragsflut der Verteidigung hat es heute gerade mal zur Anklageverlesung gereicht. Gut möglich also, dass der Höcke-Prozess in Halle in die Verlängerung gehen wird.
Informationen von Niklas Ottersbach. Wer sich in sozialen Netzwerken antisemitisch äußern möchte, greift hierfür schon lange nicht mehr auf explizite Äußerungen zurück, sondern eher auf implizite. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie, die Antisemitismus im Netz untersucht hat. Der Untersuchung zufolge ist der Großteil der antisemitischen Äußerungen im Netz also implizit, bedeutet, sie finden in Form von Kodierungen, Umschreibungen oder Anspielungen statt. Sebastian Engelbrecht fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Äußerungen im Netz antisemitisch sind und welche nicht, lässt sich oft nicht so einfach feststellen. Besonders im Internet grassiert Antisemitismus, versteckt sich aber häufig hinter Codes, die unbefangenen Nutzern nicht bekannt sind. Matthias Becker vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin arbeitet seit 4 Jahren daran, diesen versteckten Antisemitismus im Netz zu dekodieren, gemeinsam mit einem 20-köpfigen internationalen Team.
Das führt letzten Endes zu dieser Schlussfolgerung, dass wir mit den Methoden und den Tools, die uns bisher zur Verfügung stehen, relativ wenig wissen über den antisemitischen Online-Diskurs, weil sowohl auf der inhaltlichen Ebene als auch sprachlich, strukturell, aber eben auch bildhaft ganz verschiedene Ebenen vorliegen, die auch mit der schnellen Entwicklung auf Seiten der KI nach wie vor eine Herausforderung darstellen.
Becker untersucht mit seinen Kolleginnen und Kollegen vor allem die Kommentarbereiche von Mainstream-Medien in Großbritannien, Frankreich und Deutschland und deren Accounts auf den Plattformen sozialer Medien. Unter anderem analysieren die Wissenschaftler Kommentare beim Guardian, bei Le Monde und der Zeit. Expliziter Antisemitismus lässt sich leicht durch Suchmaschinen herausfiltern. Bekannte Schimpfwörter des Judenhasses werden verwendet, antisemitische Vorurteile werden reproduziert. Becker ist aber insbesondere den impliziten, kodierten Antisemitismen auf der Spur. So wird seit dem 7. Oktober zum Beispiel oft das Bild des Paragliders in antisemitischen Zusammenhängen verwendet. Die Hamas nutzte am 7. Oktober Paraglider, um von Gaza aus nach Israel einzudringen und dann dort das Massaker an Israelis zu verüben. Nach einem Ereignis wie dem 7. Oktober erstellen die Wissenschaftler an der TU Berlin mit Hilfe der KI ein Kategoriensystem und dekodieren so die indirekt antisemitischen Kommentare. Sie prüften insgesamt 130.000 Kommentare von Usern und fanden heraus, die meisten der antisemitischen Äußerungen, nämlich 80%, sind implizit. Das heißt, sie bestehen aus Anspielungen, Wortspielen und rhetorischen Fragen. Beim Vergleich der Kommentare in den Medien der 3 europäischen Länder stellte Matthias Becker fest, Antisemitismus war im Untersuchungszeitraum in den untersuchten Mainstream-Medien am stärksten in Großbritannien verbreitet. An 2. Stelle stehen die französischen und an 3. Stelle die deutschen Medien.
Fehlendes Bewusstsein führt letztlich immer auch dazu, dass, wenn es zu solchen Stereotypen kommt, dass diese besonders häufig, ungeniert, offen reproduziert werden. Und das haben wir in allen Diskursereignissen auf britischer Seite vorfinden können, egal ob im linksliberalen oder im konservativen Feld, wobei gerade der Guardian und BBC und der Independent häufig den Rekord gebrochen haben.
Verglichen mit Deutschland, so Matthias Becker, sei Antisemitismus in britischen Medien relativ leicht erkennbar. In Deutschland gäbe es häufiger Formen eines verdeckten Judenhasses im Netz.
Der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Und damit enden die Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.